Ist das sinnvoll? Also kann ich damit wirklich Private Equity und Hedgefonds Performance abbilden?
Ich muss jetzt mal eine Lanze für den Herrn Müller brechen.
Tax Loopholes schließen ist natürlich immer schon so ein Thema gewesen.
Da glaube ich ja eher noch, dass jemand über den Tisch springt und den Putin niederschlägt.
Gute Frage. Nächste Frage. Herzlich willkommen zur letzten Folge Marktgeflüster im Jahr 2022. Holger hat sich extra schick gemacht. Ich weniger. Ich bin im Urlaubsmodus. Von daher, Holger, lass ich dir gern die Anmoderation mit deiner ersten Frage.
Ich wollte einfach nur meinen persönlichen Hashtag, mit dem ich ganz, ganz vor Jahren auf Instagram gestartet habe, mal ein bisschen wieder in den Vordergrund rücken. Der lautet nämlich Fashion and Finance. Und ich glaube, da könnte doch was ganz, ganz Großes entstehen.
Okay, so ein bisschen Jeremy Fragrance-mäßig.
Ist das der Typ mit dem Parfüm, der immer in den Memes vorkommt? Ah ja, okay.
Das ist der Typ mit dem Parfüm, der noch nie in seinem Leben Drogen genommen hat. Das muss man immer dazu betonen.
Das, was mich natürlich sofort auf eine Frage dir gegenüber bringt.
Ja.
Nein, lassen wir mal weg. Wir wollen ja hier keine illegalen Substanzen bewerben oder so. Genau, auch wenn es natürlich an der Lebensrealität von Leuten aus der Finanzindustrie durchaus dran liegt.
Ja, wobei das für viele Sektoren gilt. Ne? Bei Juristen sagt man ja dasselbe. Bei Ärzten weiß ich es aus erster Hand, dass es auch ziemlich viel dort ist. Also ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen klischeehaft, dass man das nur der Finanzindustrie anheftet. Aber ja, ne, ich finde es eine gute Idee, Fashion und Finance zu kombinieren. Warum nicht? Dann bin ich heute schon mal schlecht gestartet. Aber Holger, ich habe schon mal eine Frage an dich. Und zwar, wie neidisch bist du, dass ich diesen Stift hier besitze? Ich halte gerade einen Stift in die Kamera für die den Podcast hören, wo Aktiengram draufsteht.
Ich werde das unkommentiert einfach mal dastehen lassen und grüße an bei dieser Gelegenheit natürlich die liebe Lisa O. von Aktiengram, die sich anscheinend auf die Stirn geschrieben hat, mich mit diesem Stift bis an mein Lebensende zu mobben.
Genau. Ja, ich habe sie gestern getroffen, also ganz herzliche Grüße auch von meiner Seite. Ich bin ja gerade im Saarland und sie wohnt gar nicht so weit entfernt und ist dann rübergefahren. Dann haben wir 2 Stunden lang Kaffee getrunken und dann habe ich am Ende auch so einen Stift überreicht bekommen, die wir aber schon im Büro hatten.
Und sie hat wahrscheinlich dich damit verpflichtet, gleichzeitig mir diesen Stift im Podcast unter die Nase zu halten, oder?
Das nicht. Das war dann tatsächlich meine Initiative, nachdem ich drüber nachgedacht habe. Wie eröffnen wir diesen Podcast mit unserer klassischen Eröffnungsfrage?
Sie hat tatsächlich immer wieder mal, wenn sie irgendwo ist und Leute trifft, verteilt sie diese Stifte mit dem Hinweis, ein Foto zu machen und mir das unkommentiert auf Instagram zu schicken. Sehr also gut. Wenn ich dann wieder 10 Fotos von dem Stift bekomme, weiß ich, Lisa hat wieder irgendwo ein Abonnententreffen gemacht.
Sehr gut. Das heißt, sobald du uns mal in Berlin besuchen kommst, kriegst du spätestens von mir einen und dann sollte das Incentive genug sein, deine beiden Zwillinge unter den Arm zu packen und in den Zug zu steigen.
Schauen wir mal, ob ich die beiden Zwillinge dann mitnehme, wenn ich nach Berlin komme, aber ja.
Sehr gut, sehr gut. Ansonsten muss ich dir auch noch einen sehr herzlichen Dank ausrichten. Ich war gestern mit einem langjährigen Freund unterwegs gewesen und wir haben lange gequatscht und ich soll mich bei dir bedanken, denn er hat tatsächlich deinen YOLO-Trade nachgemacht. Also er hört auch unseren Podcast, ist in der Medienbranche in der Schweiz unterwegs. Und auch ganz großer Fan von Finanzus und Marktgeflüster-Podcast. Und er meinte, er hätte deinen Trade nachgetradet. Habe ich gesagt, okay, wie viel hast du gemacht? Ich glaube, so 1.000 Schweizer Franken. Habe ich gesagt, okay, und in Prozent hat er gesagt 300. Habe ich gesagt, okay, dann hast du aber nicht denselben Hebel benutzt wie Holger. Und er meinte so, nö, war ein bisschen mehr gewesen. Von daher soll ich dir einen herzlichen Dank ausrichten. Er hat mir dann gleichzeitig natürlich auch noch unter die Nase gerieben, dass er wegen mir Geld verloren hat, weil er damals mal, als ich noch im Strukturvertrieb war, eine Riester-Rente bei mir abgeschlossen hat, die er mit großen Verlusten gekündigt hat. Und dann habe ich gesagt, können wir das irgendwie gegenrechnen? Also die Gewinne, die du mit dem YOLO-Trade gemacht hast, dank Holgers Wette. Und er meinte so, nein, du musst dem Professor jetzt den Dank ausrichten und das kann man nicht miteinander verrechnen. Von daher stehe ich immer noch in seiner Schuld.
Den nehme ich natürlich sehr gerne an, möchte allerdings bei der Gelegenheit auch nochmal den Hinweis rausgeben, falls Leute von der BaFin zuhören, was da Leute nachmachen, da kann ich natürlich nichts dafür. Ich habe lediglich über meinen eigenen Zock berichtet. Und aber was du ihm sagen kannst, ich hoffe, er hat dann auch 50% des Gewinnes gespendet, wie ich mit dem YOLO-Trade gemacht habe.
Das weiß ich nicht, aber ich kann da gerne nochmal nachhaken.
Hakt da nochmal nach. Das gehört, glaube ich, dazu.
Das gehört, okay, sehr gut. Also wenn, dann muss man die Wette komplett kopieren, nicht genau. Nur zur Hälfte.
Genau.
Okay, sehr gut. Nein, aber wichtiger Hinweis, und ihr hast recht, also solche Dinge sind tatsächlich nicht zum Nachmachen, sollen nicht zum Nachmachen anregen. Wenn ihr Lust habt, solche Dinge zu machen, dann nicht aufgrund dessen, nur weil wir es gesagt haben. Also ihr müsst das natürlich immer mit eurer eigenen Risikoeinschätzung machen, aber ich glaube, die Zuhörer dieses Podcasts sind geübt genug oder haben zumindest genug Erfahrung, das zu wissen. Aber ja, ich war überrascht gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die da hinterher laufen, weil du ja quasi deinen Trade aufgemacht hast und quasi am nächsten Tag schon bei 100% plus warst. Und das ist ja meistens sowas, wo die meisten Leute sich dann denken, ah, so viel wie der Holger kann ich eh nicht machen, von daher lasse ich es fallen. Dass man natürlich einen deutlich höheren Hebel wählen kann, da hatte ich jetzt spontan nicht dran gedacht.
Wobei ich dann auch nochmal sagen muss, dass diese 100% plus am nächsten Tag wirklich völlig random waren. Mhm. Das war war eigentlich so der unfaire Vorteil beim YOLO-Trade, dass ich einen ultimativ frechen Einstieg entwischt habe.
Ja, siehst du mal. Ja, bald gibt's dann auch unseren Börsenbrief, wo solche Trades veröffentlicht werden, bevor du dann einsteigst, und dann kann jeder gleich mitmachen.
Und wenn ihr jetzt noch bucht, könnt ihr den noch für 29,99 bekommen. Ab nächsten Jahr ist die Preiserhöhung dann.
29,99, du verkaufst dich ja unter Wert. Sonst kosten doch solche Dinge mehrere hunderte Euro, oder?
Ist es so? Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Börsenbrief
schon, kostet. Es gibt schon so Börsenbriefe, wo du ein paar hundert, also ich weiß jetzt nicht, von einem bekannten deutschen Hedgefondsmanager, der auch schon mal ein italienisches Gefängnis von innen gesehen hat. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Der verkauft ja auch einen Börsenbrief, und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es ist, aber es ist auf jeden Fall dreistellig. Monatlich, wohlbemerkt.
Ich beziehe mich natürlich jetzt nicht auf diese Person, sondern ganz allgemein auf die Tatsache, einen Börsenbrief für mehrere hundert Euro im Monat zu verkaufen. Die Leute haben keinen Anstand mehr.
Ja, gut, ich meine, wenn es wirklich funktioniert, warum nicht, aber
klar, wenn es funktioniert, dann wobei, dann stellt sich halt immer die Frage, wenn wirklich sowas funktioniert, warum machst du nicht einen eigenen Fonds auf? Oder wenn du das nicht möchtest, verkaufst die Strategie als Signal oder dergleichen an irgendjemand anders, der einen Fonds aufmacht und dir dann von mir aus 10 Basispunkte von den 3-4 Milliarden gibt, die er verwaltet im Jahr. Ja, hast du weniger Aufwand und verdienst wahrscheinlich sogar mehr Geld.
Ja, klingt nach einem soliden Ding. Ich könnte mir vorstellen, wenn du aufgrund von unlauteren Finanzgeschäften im Gefängnis warst, dass du dann ein gewisses Berufsverbot hast, weitere Fonds aufzusetzen und solche Dinge. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Background ist, aber
das kann sein, aber du kannst dann da immer noch in Krypto gehen. Sam Bankman-Fried tradet ja anscheinend jetzt von der Wohnung seiner Eltern aus, wenn man den Nachrichten
ehrlich
sagen darf.
Ehrlich?
Ein paar von diesen Wallets von seinem Hedgefonds hatten wohl in dem Moment, wo er entlassen wurde und dann mit First Class Chat erstmal zu seinen Eltern ins Haus geflogen ist, die übrigens privaten Sicherheitsdienst jetzt angestellt haben, dann haben sich plötzlich anscheinend diese Wallets bewegt, hat man gelesen.
Okay,
also er hatte dann angefangen, irgendwie ein bisschen zu traden.
Aber müsste das nicht Teil der Insolvenzmasse sein, was dann der Insolvenzverwalter die Hand drauf hat, oder?
Theoretisch ja, aber ich meine, die haben ja keine vernünftige Dokumentation und sonst was gehabt. Dann hat er halt wahrscheinlich als einziger die Keys zu diesen Wallets auf irgendeinem Zettel dabei gehabt. Kannst du das Insolvenzverwalter, so heißt der Spaß, wahrscheinlich relativ wenig machen.
Ja gut, okay, aber wenn das dann so fett in der Presse steht, ich glaube, da wird er schon mal anklopfen, oder? Das ist ja lustigerweise gerade der Insolvenzverwalter, der auch Enron abgewickelt hat. Ne? Enron ja auch ein riesen Bilanzskandal.
Ja, da habe ich sogar mal eine Musical dazu in London gesehen.
Ein Musical zu Enron?
Zu Enron, ja, war großartig.
Ehrlich?
Ja, kein Scheiß.
Okay, wie geil. Also sowas kann auch, glaube ich, nur in London funktionieren, mit einer sehr hohen Bankerdichte.
Das mag durchaus sein, ja.
Schatz, lass mal wieder was Kulturelles machen. Ich habe da was für dich. Ein sehr, sehr gutes Musical. Ich habe da nichts verstanden. Was war das mit diesen Bilanzen und so? Ja, war interessant. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ansonsten haben wir uns ja im letzten Podcast einige Herausforderungen, oder was heißt Herausforderungen, Themen schon mal festgelegt, die wir diese Woche machen wollen. Unter anderem werden wir über Predictions sprechen. Du hast mir den Link geschickt von diesen, wie nennt man das? Outrageous, wie übersetzt man das? Nicht frech, nee, aber erzürnend oder
ja,
so.
Ja, sowas in der Outrageous
aufregende,
Deutsch. Ja. Empörend.
Empörende Prognosen, genau. Über die sprechen wir, aber zuerst hatten wir noch angedeutet, dass Dirk Müller einen neuen Fonds hat. Über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, also über Dirk Müller an sich. Hast du dir den mal angeschaut? Also ich habe auf der Webseite mal geguckt, aber man kann auch jetzt nicht wirklich Performance-Vergleiche ziehen, weil den gibt es erst seit November. Seitdem ist er, glaube ich, schon ein bisschen mehr als 3% down. Das ist ein bisschen schlechter als MSCI World, der, glaube ich, in demselben Zeitraum minus 1% runter ist. Also er liegt schon hinter Benchmark, wenn das überhaupt die Benchmark ist. Ich weiß nicht, was er als Benchmark gewählt hat.
Ich muss jetzt mal eine Lanze für den Herrn Müller brechen.
Auf jeden Fall.
Das ist nämlich, glaube ich, einer der am meisten unterschätzten deutschen Fondsmanager.
Okay.
Und das meine ich tatsächlich sogar halbwegs ernst in dem Fall. Mhm. Das sein neuer Fonds, der heißt ja irgendwie Dirk Müller Premium Aktien Offensiv, nachdem der alte ja, ich weiß nicht, ob der immer schon defensiv hieß, ob sie den jetzt umbenannt haben.
Der hieß Dirk Müller Premium Aktienfonds.
Dann haben sie den jetzt, glaube ich, umbenannt, weil der wird jetzt als defensiv bezeichnet.
Genau, das ist ja der immer mit Handbremse fährt, mit Absicherungsgeschäfte und so weiter.
Mhm. Genau, und der neue Fonds, den er hat, der ist im Wesentlichen der alte Fonds, nur ohne die Absicherung. Mhm. Und der Punkt ist, ich hatte mir schon, also man kann ja auf seine Webpage gehen und kann sich quasi die Aktienallokation vom alten Fonds auch angucken. Und wenn man sich die anschaut, dann stellt man fest, das ist jetzt eigentlich gar nicht so absurd. Also das sind im Wesentlichen vernünftige?
Ja, Blue Chips
und bekannte Werte. Das Absurde daran ist, weil sie eben immer den breiten Markt gegen diese Aktien geschortet haben. Also hat quasi nicht darauf gesetzt, dass sein Aktienkorb Rendite generiert, sondern dass sein Aktienkorb mehr Rendite generiert als der breite Markt. Und die Differenz sozusagen ist das, was der Fonds dann macht. Mhm. Was grundsätzlich jetzt nicht falsch ist, das ist, was ein Long-Short-Fonds im Wesentlichen auch tut. Das Problem ist halt, glaube ich, die Art und Weise der Absicherung, die einfach zu krass war und diese wenige Outperformance, die er da machen kann, von seinen Kosten komplett aufgefressen wird. Und jetzt lässt er die Absicherungsstrategie beim neuen Fonds weg, dann ist das im Wesentlichen eigentlich ein solider Blue-Chip-Aktienfonds. Ich hatte mir den auch mal angeguckt von der Performance her. Ich glaube sogar, aber da kannst du mich gerne korrigieren oder hauen. Ich hatte es gestern bloß ganz schmutzig mal schnell auf Comdirect gerechnet, dass der im Wesentlichen wie der MSCI World performt. Ein bisschen schlechter, aber das könnte sich durch den Wechselkurseffekt erklären. Man müsste es mal gegen den MSCI World ETF stellen.
Also drei Monate ist auch kein Vergleichszeitraum.
Genau.
Also wer Fonds für 3 Monate miteinander vergleicht, der kann auch Kaffeesatz lesen. Vielleicht hier nur mal ein paar Namen, was so im Fonds drin ist. Also Accenture, Adobe, Alphabet, AMD, Apple. Also es sind ja alles Namen, die einem was sagen. Amazon und so weiter. Also es ist jetzt alles mit A, weil die alphabetisch geordnet sind. Genau, also insgesamt würde ich jetzt mal schätzen, wie viel sind das? Vielleicht 50 Werte oder sowas, ne? Ja, wenn man da jetzt mal durchscrollt. Genau, und der neue Fonds, was halt sehr überraschend ist, das haben wir auf finanzen.net, wird es zumindest angezeigt, ist das Fondsvolumen. Also was da drin ist, sind 155.000, also nicht mal 1 Million. Und das finde ich schon ziemlich überraschend, weil üblicherweise sagt man ja, du kriegst halt von deinem Bankhaus oder deinem Umfeld mindestens mal so 1 Million zusammen. Oder wenn du halt sehr erfolgreich, also wenn du vorher schon mal ein bisschen Geld verdient hast, machst du halt eigenes Geld da rein, damit das Ganze sich überhaupt trägt. Weil ich meine, 155.000 bei einer Total Expense Ratio von 1,7%, da bist du weit, weit, weit davon entfernt, die Kosten zu decken, glaube ich, ne?
Ja, komplett. Es gibt schon die Möglichkeit, dass du quasi mit null einen Fonds auflegst, immer dann, wenn relativ wahrscheinlich ist, dass du da die nächsten Monate viel Geld einsammelst. Hm. Und du musst natürlich im Zweifelsfall, wenn sich das nicht lohnt, die Kosten selber tragen. Dementsprechend, ich kann mir schon vorstellen, dass die bei Dirk Müller gesagt haben, okay, gut, so eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Finanzszene, egal wie man sieht, er ist sicherlich bekannt, wahrscheinlich mit einer der bekanntesten neben Thomas von Finanzfluss. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn die Sparkassen und Raiffeisenbanken da genug verkloppen, um es blöd zu formulieren, dass viele diesen Fonds kaufen. Und der ist ja eigentlich jetzt, ich lebe mich jetzt echt aus dem Fenster, vielleicht hassen mich die Leute in der Finanzinfluencer-Szene, aber der Fonds ist, glaube ich, nicht schlecht im Sinne von, dass es ein schlechtes Produkt ist. Wahrscheinlich ist ein MSCI World ETF besser, allein schon wegen den Kosten, aber ich glaube, dass im Vergleich zum ersten Fonds mit diesen blöden Absicherungen, dass du vielleicht gar nicht so viel falsch machst, wenn dir der von deiner Bank reingebucht wird.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das dann vertrieben wird über dieses Netzwerk. Aber ich meine, nur mal zum Vergleich. Also ich glaube, zu Corona-Höchstzeiten ist er, glaube ich, auf 500 Millionen Asset Under Management gekommen, also Fondsvolumen. Das ist natürlich schon sehr, sehr gigantisch. Und den größten Zulauf hat er natürlich gehabt in der Corona-Zeit, als alle abgeschmiert sind, also alle Fonds sind abgeschmiert und da stand er natürlich besonders gut da, auch über Benchmark und so weiter und hat auch sehr, sehr viel Content publiziert und seitdem ist das Fondsvolumen, glaube ich, so sukzessive hat sich abgebaut, ja, aber
ja.
Hast du mir nicht mal erzählt, dass ihr im Studium immer einen Vergleich macht zwischen Sparbuch und Dirk Müller Premiumfonds,
Das bin ich. Ich mache immer gern, dass wir uns den Chart angucken vom Dirk Müller Premiumfonds und wenn man sich den dann anguckt und schaut, seit wann läuft der und dann wie viel ist er down und dann schaust du die Kosten an und zumindest eine Zeit lang hat es funktioniert. Der war quasi on average genauso viel down, wie die Kosten sind. Also im Wesentlichen hätte der auch einfach nur das Cash behalten können und seine 1,4% oder was im Jahr abziehen, kommst du auf dieselbe Rendite. Was mich da tatsächlich dann etwas irritiert ist von diesen 155.000, ich würde eigentlich erwarten, dass gutes Fondsmanagement, wenn die einen Fonds starten, selbst immer signifikant in diesen Fonds investiert sind. Und ich meine, es kann natürlich sein, dass sein Gesamtvermögen bei 200.000 liegt, dann wäre er vielleicht selbst signifikant investiert, aber das kann ich mal irgendwie, ich glaube es nicht.
Müsste eine sehr hohe Ausgabenbasis haben.
Genau.
Wenn du alleine mal überlegst, also die 500 Mio, die das Ganze, also die da zeitweilig zumindest mal drin waren, mal 1,7%, da bleibt schon ein bisschen was hängen. Ich glaube auch für ihn als, ich glaube, er ist nur Advisor, wenn ich mich nicht irre. Also er ist nicht der Fondsmanager, sondern er ist quasi Berater.
Ja, aber das ist der regulatorische Trick, weil er selber wahrscheinlich mit seiner Gesellschaft nicht der Manager sein darf und dann macht man das über ein Haftungsdach und er ist dann offiziell nur Advisor, aber er bestimmt im Wesentlichen, was gemacht wird.
Ja, genau, das ist ja das Wichtige. Das war ja, glaube ich, auch bei Max Otte, so einem weiteren Crash-Prophetenfonds. What the finance? Sehr gut. Kommen wir dann vielleicht nochmal, bevor wir in die spannenden Predictions gehen, auf ein Thema, und zwar eines deiner Lieblingsthemen, nämlich alternative Anlageklassen. Da hatten wir, also lustigerweise gerade mit Lisa, über die wir eingangs schon mal gesprochen hatten, im Stream ein Portfolio eingereicht bekommen mit ca. 80% klassischem Faktor ETF und 20% Liquid Alternatives. Mhm. Und da habe ich gelernt, da gibt es einen Fonds, das ist jetzt keine Kaufempfehlung oder sonst was, sondern einfach nur mal hier ein Name genannt, einen iShares Listed Private Equity, der quasi in Private Equity investiert, aber so wie ich das sehe, sind das eigentlich überwiegend die Asset Manager sozusagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du dir diesen ETF mal angeschaut, sonst kann ich dir mal sagen, was da so die Top 10 Werte sind.
Ja, ich sag's ruhig mal.
Also einmal Apollo Global Management. Apollo ist ja bekannt, die machen, ist das ein Hedgefonds oder ein Private Equity?
Private Equity eigentlich. Das ist eine Managementgesellschaft, die da drin ist, ja.
Genau, dort. Was heißt Managementgesellschaft? Also, das ist quasi der Asset Manager selbst, ne? Also,
genau.
Wenn du quasi eine DWS kaufst, dann bist du auch nicht in eine DWS investiert, sondern quasi hast eine DWS-Aktie, die es ja nicht gibt, sondern das müssen dann Deutsche Bank-Aktien sein. Genau, dann Partners.
Cut, es gibt DWS-Aktien.
Oh, es gibt DWS-Aktien.
Ja.
Oh, sehr spannend.
Spin-off gemacht vor 2 Jahren, glaube ich, oder so.
Ehrlich, das habe ich voll verschlafen. Also ich habe nur mitgekriegt, dass die sich permanent umbenannt haben. Zuerst hießen die DWS, dann hießen sie Deutsche Bank Asset und dann wurden sie wieder DWS genannt. Okay, ja gut, dann ist wie wenn du dir eine DWS-Aktie kaufst und bist dann halt nicht in DWS-Fonds investiert. Partners Group Holding ist mit drin, KKR, so glaube ich so ziemlich das bekannteste in dieser Liste, KKR Ordinary Shares. Brookfield, die machen glaube ich viel Infrastruktur, ne? Das sind große Private Equity Infrastrukturfonds.
Ja, Brookfield ist wahrscheinlich so ein Riesenbrummer. Die machen gefühlt alles. Also die, wie du sagst, machen Infrastruktur, die machen Renewable, die machen extrem viel Immobilien vor allem auch. Und der Witz ist aber jetzt, das muss man vielleicht jetzt dazu sagen, die Brookfield Corp, die da drin ist, das ist quasi so die große Brookfield-Muttergesellschaft. Mhm. Und was Brookfield immer gern macht, sie nehmen einzelne Bereiche von ihrem Geschäftsmodell und machen einen Spin-off von Teil der Aktien. Also ähnlich wie VW und Porsche jetzt zum Beispiel.
Ja.
Und Brookfield Corp ist nicht nur der Manager, sondern die haben auch signifikante eigene Beteiligungen über Brookfield Business Partners zum Beispiel. Das ist deren Direct Investment Private Equity Holding. Mhm. Und der Manager selber heißt jetzt Brookfield Asset Management und wurde geoffspinned. Den kann man quasi auch jetzt kaufen. Wahrscheinlich ist der mit ganz wenig Prozent auch in diesem Fonds irgendwie drin. Aber Corp, da hast du tatsächlich auch so ein bisschen echte Beteiligungen, nicht nur das Management-Einkommen.
Okay, aber das ist der erste von den bisher genannten 4 Werten, ne? Wo du echtes Private Equity hast und nicht nur das Management, oder?
Ja, wobei auch die anderen Werte, die sind oftmals dann über teilweise co-investiert in den eigenen Fonds. Dann hast du ja auch Carry, wobei nicht bei jeder Aktie, da müssen wir selber in die Firmen reinschauen. Teilweise haben die beim IPO das so geregelt, dass der Carry bei den initialen Gründern sozusagen bleibt und dass du mit den über die Aktien hauptsächlich das Fee-Einkommen bekommst, also die, wie sagt man, die Managementgebühr jedes Jahr.
Genau, also die 2% pro Jahr plus 20% von der Performance. Also die kriegst du auch, ne?
Die 2% pro Jahr normalerweise schon, die Performance nicht unbedingt jedes Mal. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die das jeweils strukturiert haben. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt bei KKR und Apollo nicht im Detail, wie die das gemacht haben.
Finde ich immer ein ganz kleines bisschen intransparent, weil du hast ja auch solche Partnerstruktur. Ich glaube, Goldman ist doch auch an der Börse gelistet, oder?
Ja.
Aber gleichzeitig ist es ja irgendwie eine Partnerstruktur. Also wenn du dort Managing Director bist oder dann darüber, also Partner, dann kriegst du ja auch irgendwie Anteile, so wie das in den Beratungsgesellschaften der Fall ist. Also so BCG und McKinsey sind ja meines Wissens noch nicht an der Börse gelistet, sondern reine, also die gehören quasi den Partnern. Wie wird denn das miteinander verbunden? Also auf der einen Seite hast du die Partner, die Eigentümer sind, auf der anderen Seite hast du Aktionäre.
Also ich glaube, in dem Moment, wo die Firma börsengelistet ist, ist es ja relativ einfach. Da kriegen die Partner dann halt Aktien. Und entsprechend großen Bonus, der sich dann aus der Gewinnbeteiligung ausrechnet. Also das kannst du wahrscheinlich schon irgendwie wie hindeichseln. Ich war selber leider kein Partner, dementsprechend kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten.
Schade. Und bei KKR müsste es ja dann ähnlich strukturiert sein, ne? Weil ich glaube, dort, also wenn du dort hoch aufsteigst, dann bist du ja auch quasi Partner mit Beteiligung.
Ja, ich denke schon.
Okay. Dann was haben wir noch? Blackstone, häufig verwechselt mit BlackRock, aber BlackRock ist, glaube ich, so der größere der beiden Asset Manager, denen gehört ja zum Beispiel auch iShares, dadurch haben die ein Riesenvolumen mit Hilfe von ETFs und BlackRock ist, weiß gar nicht, ob die klassisches Asset Management machen, also ganz normale Fonds, aber auf jeden Fall eine Private Equity Gesellschaft.
Stone.
Wobei BlackRock auch, glaube ich, einen Private-Equity-Arm hat, aber der ist verhältnismäßig klein.
Ja, die haben auch Hedgefonds zum Beispiel, also BlackRock. Also wie man auf Mauerstraßen sagt, Schwarzstein und Schwarzfels.
Schwarzstein und Schwarzfels, ja, das kann man gut. Also die waren ja auch, ich glaube, Blackstone hat zuerst existiert und dann hat der Gründer von BlackRock, war dort Partner gewesen, war dort irgendwie unhappy mit dem Management und hat dann selbst was gestartet. Der Steven Schwarzman heißt der,
gell? Ja, der Name ist dann natürlich auch perfekt.
Genau. Also überall, alles ist dunkel.
Blackstone sind übrigens die der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering damals als Heuschrecken bezeichnet hat. Da hat er sich selber so eine kleine Privatfehde mit dem Herrn, den du gerade genannt hast, geliefert.
Blackstone, okay. Ach, aber ist Schwarzman nicht der Gründer von BlackRock?
So, jetzt muss ich mich...
Das ist nicht schlimm. Ich verwechsel das auch ständig, aber es ist echt
ich bin so schlecht beim Namen.
Wobei, also er hat also
Mitgründer und Chairman der Investmentgesellschaft Blackstone.
Stone, okay, alles klar. Dann habe ich den Namen von dem anderen vergessen, der BlackRock gegründet hat. Aber naja, okay.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Genau, das sage ich auch immer. Aber genau, so Franz Müntefering, Heuschrecke, aber er hat es, also den Begriff gab es ja schon vorher, oder? Oder ist das ein rein deutsches Ding?
Ich glaube, den gab es wahrscheinlich vorher, aber er hat damals diese Debatte angestoßen, weil irgendwas war mit Blackstone. Wahrscheinlich wollten die hier irgendwie über einen Fonds eine Firmenbeteiligung kaufen oder sonst was. Ich sag's bloß immer deswegen gerne, weil in den Medien ist das ein bisschen, hat sich das verselbstständigt und wird jetzt Heuschrecke und Müntefering immer mit Hedgefonds in Verbindung gebracht. Aber eigentlich sind es Private Equity Unternehmen, auf die er sich bezogen hat.
Ja, wobei, wenn du Activist-Hedgefonds nimmst, haben die ja meistens so ein bisschen dieselbe Intention wie Private Equity. Nur das Private Equity gehört die Firma halt komplett und dann wird halt massenhaft Leute entlassen. Das ist ja, glaube ich, so die Hauptkritik gewesen. Ich glaube, das Geschäftsmodell war früher verbreiteter als heute. Also, dass du halt quasi Firmen kaufst, die sozusagen overstaffed sind und dort die ganzen unrentablen Bereiche zumachst, also die quasi Geld verbrennen, damit entsprechend viele Leute entlässt und das hat halt so Private Equity den Ruf eingebracht. Da gab es auch mal einen Präsidentschaftskandidaten, der da auch, also in den USA gegen, wie hieß denn der nochmal, der gegen
dagegen? Ich dachte Obama. Mit Romney meinst du jetzt?
Mit Romney, genau, der hat ja auch viel Geld damit verdient, ja, mit so Restructuring und Private Equity.
Bain, glaube ich, war der. Wenn ich mich nicht
der war bei Bain Capital, aber wohlgemerkt. Ja, das ist ja immer das Schöne. Dass es da zwei Bains gibt. Okay, gut. Dann 3i haben wir drin, kenne ich persönlich nicht.
Ist auch eine Managementgesellschaft. Ich glaube, die sitzt in Großbritannien, wenn ich mich nicht täusche.
Okay. Ares Capital, All Rock Capital, also Ares sagt mir was, All Rock jetzt weniger und International Capital Group, ECG. Ja, doch, ECG sagt mir was.
Ares ist jetzt mal vielleicht ein Beispiel, die tatsächlich Direktinvestments haben. Also es gibt Ares wieder, gibt die Ares Management, das ist aber die nicht, sondern die Ares Capital ist ein BDC in USA. Also die vergeben quasi Kredite an nicht börsengehandelte Unternehmen. Das ist wahrscheinlich eher Private Credit als Private Equity, aber teilweise kriegen die dann auch Equity-Beteiligungen. Deswegen ist das vielleicht eher so ein bisschen eine Mischform.
Jetzt die Frage an den Profi, was hältst du von solchen Produkten? Ist es sinnvoll? Also kann ich damit wirklich Private Equity und Hedgefonds-Performance abbilden oder?
Also Hedgefonds-Performance wahrscheinlich nicht, weil da haben wir jetzt noch keinen einzigen Hedgefonds gesehen. Mhm. Aber es kann sein, dass vielleicht eine Man Group oder so drin ist. Das wäre dann der Manager von Hedgefonds. Mhm. Aber also ich mag den ETF, um ehrlich zu sein, nicht so gerne, weil der sehr konzentriert ist. Also auf dieser Seite, auf der ich gerade bin, finanzfluss.de heißt die, die hat so einen tollen ETF-Screener. Da sieht man, dass die 10 größten Positionen 45% oder 46% vom ETF ausmachen.
Ja.
Und kosten dort der 0,75% im Jahr.
Finde ich aber noch okay. Ich habe jetzt gerade mal neben den MSCI World gelegt, seit Auflage performt er tatsächlich einen Ticken besser.
Ja,
also unwesentlich, aber wobei doch, also seit Auflage, das war irgendwann 2009, ist der MSCI World, also jetzt hier beide auf derselben Währung, es müsste eigentlich beides Euro sein, ist der MSCI World 300% gestiegen und der iShares Listed Private Equity 330%. Also bei einem Ticken mehr ist halt schon übertrieben, ist ja immerhin schon 10%. Ne? Und wenn ich es aber jetzt auf 3 Jahressicht mir anschaue, ist der MSCI World besser gelaufen und auf 1 Jahressicht ebenfalls.
Ja, und ich meinte auch gar nicht, dass ich den ETF per se ein schlechtes Investment finde, würde eh keine Empfehlungen geben, sondern mein Gedanke wäre eher, wenn man sagt, man möchte das haben, dann kann man doch mittlerweile auf dem Neobroker für fast keine Kosten einfach die 10 größten Positionen zusammenkaufen in der entsprechenden Gewicht. Also man kann sich den, glaube ich, kostengünstiger nachbauen, weil es eben 0,75%, ja, gibt sicher teurere, da hast du schon recht, aber
ganz also da jammerst du jetzt über 0,7%, aber als wir eben über den Dick Müller gesprochen haben mit 1,7%, hast du nichts gesagt.
Ich würde ja auch in den Dirk Müller Fonds nicht investieren. Ich meinte bloß, dass das jetzt im Vergleich zu dem ursprünglichen Dirk Müller Fonds das vielleicht auf Dauer gar kein so schlechtes Produkt ist, wenn man die beiden jetzt gegenüberstellt.
Ja. Bevor wir zu unseren Predictions kommen, noch ganz kurz eine Frage. Du hast eben mal so ganz casually den Begriff BDO fallen lassen. Da können wir vielleicht nochmal separat in der Folge ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber willst du mal ganz kurz erzählen, was das ist?
BDC.
BDC, genau.
Business Development Company. Das ist so eine steuergeförderte, ich weiß nicht, ob man es als Rechtsform bezeichnen kann, aber vergleichbar mit einem REIT in den USA, also dem Real Estate Investment Trust. Nur dass ein BDC vor allem Kredite an nicht börsengehandelte Unternehmen gibt. Mhm. Also im Wesentlichen kann man sich das vielleicht ein bisschen wie so eine Bank vorstellen, die sich hauptsächlich aufs Kreditgeschäft konzentriert. Wobei das eben, jetzt muss man sich, wenn man sich die Dividendenrenditen von diesen BDCs anschaut, dann liegen die halt teilweise bei 8% oder 10% oder sogar noch höher. Gesehen, ja. Dann kann man sich vorstellen, was das für Kredite sind, die vergeben und an wen.
Genau, also es ist halt so ein bisschen wie Private Equity, nur dass du halt statt Equity in Debt investierst.
Genau. Ne?
Also ein Private Equity Fonds beteiligt sich ja quasi an einer Firma und ist dadurch Aktionär, beziehungsweise in der Regel so voller Eigentümer. Und so BDCs geben dann halt Kredite und arbeiten in der Regel auch viel mit Private Equity zusammen, ne? Weil Private Equity, die wollen ja immer gerne mit sehr möglichst viel Hebel. Wie viel Hebel hätten sie gerne? Ja. Und dann sind solche BDCs eigentlich die richtigen Ansprechpartner, um möglichst riskante Kreditinvestments zu tätigen, im Gegenzug dafür aber hohe Zinsen abkassieren zu können.
Genau, deswegen haben alle großen Private Equity Unternehmen auch ihren eigenen BDC. Mhm. Also in dem ETF sieht man es auf eurer Website sogar noch, da ganz unten der FSKKR Capital Corp ist ein BDC, der früher von FS oder nur von FS gemanagt wurde. KKR ist damit eingestiegen. Mhm. Blackstone hat einen, Apollo hat einen, also die haben eigentlich alle irgendwie ihre eigenen BDCs. Zu dem ETF kann ich bloß noch eine Sache erzählen, die vielleicht noch interessant ist. Es ist da auch echtes Private Equity drin, aber mit einer sehr niedrigen Gewichtung. Wenn du dir alle Positionen anguckst, dann tauchen da auch so Sachen auf wie HG Capital oder Oakley Investment Trust. Und das sind tatsächlich börsengehandelte geschlossene Fonds, die dann in die echten Private Equity Fonds von Oakley, von HG etc. investieren. Also das kann man auch machen. Man muss halt aufpassen, dass der, hat man glaube ich schon mal, der Preis an der Börse hat jetzt nicht unbedingt dann was mit dem Net Asset Value der Private Equity Fonds zu tun. Und du kannst halt nur an der Börse kaufen oder verkaufen zu dem dann gültigen Preis.
Genau. Verstehe nochmal den Hinweis auf der Website von iShares. Das ist eigentlich das Coole bei iShares. Könnt ihr euch immer die Liste von allen enthaltenen Werten anschauen. Also wir kriegen ja zum Beispiel immer nur die Top 10, leider. Nicht die Full Holdings, weil die Indexanbieter da ein bisschen die Hand drauf haben und nicht wollen, dass bekannt ist, welche Werte da alle drin sind. Aber auf der Webseite von iShares könnt ihr euch die ganze Liste anschauen. Das heißt, für die Leute, die das wirklich interessiert, die mal sehen wollen, welche Möglichkeiten es gibt, da zu investieren, die können sich halt die gesamte Liste anschauen. Und dann, wie du es schon vorgeschlagen hast, ne, einfach mal zusammen googeln, was ist wo drin. Ich finde es persönlich nicht so einfach. So muss man ein bisschen Zeit investieren, um herauszufinden, was ist jetzt eine reine Managementgesellschaft, also wo profitiere ich eigentlich nur von den Fees, die diese Private Equity Häuser einnehmen, und wo gibt es tatsächlich das Exposure, also wo bin ich wirklich in einem Fonds mit drin investiert und profitiere dann von der Wertentwicklung, weil das muss man, glaube ich, ziemlich strikt voneinander trennen, denn das eine ist die Rendite, die Private Equity erwirtschaftet. Und das andere ist quasi im Endeffekt nur das Wachstum des Sektors. Also du würdest dann vor allem dann profitieren, wenn der Private Equity Sektor insgesamt größer wird, mehr Asset under Management, dementsprechend mehr Fees.
Genau.
Das ist nicht miteinander gleichzusetzen. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Private Equity Fonds extrem gut läuft. Dann würde sich das aber im Wert des Asset Managers eher geringfügig auswirken, ja.
Wenn der nur das Fee-Einkommen hat, genau, ja.
Genau, wenn er nur das Fee-Einkommen hat, genau, und dann gibt's ja noch diese 20% Carry on top, aber da müssen wir dann auch nochmal gucken, ob das mit drin ist. Also ich finde es persönlich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen oder intransparent, aber, oder intransparent klingt so negativ, sicherlich ist das irgendwo transparent nachlesbar, aber genau, für diejenigen, die das interessiert, kann man da ein bisschen tiefer oder deep diven.
Deep dive.
Genau. Ach so, und noch abschließende kleine Empfehlung. BDCs, Business Development Companies, hat Luis Passos, ein Finanzblogger-Kollege, ein Buch zugeschrieben. Der hat auch ein Buch zugeschrieben zu REITs und so weiter. Also der spezialisiert sich auf so High-Income-Stocks, also einzelne Werte, die sehr hohe Dividendenausschüttungen haben und häufig dann dementsprechend auch besonders riskant sind. Ich glaube, zu BDOs hat er ein Buch geschrieben. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber das muss ich mir mal besorgen.
Bei der Gelegenheit dann ein großes Sorry an den Kollegen Passos. Der hat mir eins seiner Bücher geschickt. Das ging irgendwie an die Hochschule und ich habe es vor kurzem aufgemacht und da wünscht er mir ein erfolgreiches Jahr 2022. Das muss ich noch. Da muss ich mich nochmal bei ihm offiziell entschuldigen.
Ich schicke ihm doch noch eine Mail und sag, du hast dich im Jahr geirrt. Du wolltest mir für 2023 gratulieren, aber vielen Dank.
Ich bin echt ganz schlecht im Moment, was Post betrifft. Also ich habe auch Angst, dass irgendwo mal noch so eine Rechnung versteckt ist und dann irgendwann steht Team Moskau vor meiner Tür.
Genau, und du musst deine Assets liquidieren, dein Cayman Investment wieder auflösen. Ausblick. Ja, spannende Sache. So, wir haben jetzt genug Themen angegangen. Wir müssen jetzt mal in die Predictions reingehen. Ja, du hast da sehr wahrscheinlich die deutlich spannenderen Predictions. Ich habe mir aber auch ein bisschen was runtergeschrieben. Sollen wir erst mit unseren eigenen anfangen oder möchtest du die von der Saxo Bank haben?
Ich glaube, wir müssen fast mit unseren eigenen erst anfangen, oder? Weil dann sieht man, wie realistisch unsere eigenen im Vergleich zu denen von der Saxo Bank sind.
Okay, alles klar. Da du im Skript weiter oben stehst, kannst du auch gerne anfangen.
Darf ich anfangen? Also ich könnte natürlich jetzt von einer potenziellen Rezession sprechen, die bei vielen Banken, bei Goldman witzigerweise nicht, aber bei vielen Banken mittlerweile der Base Case ist. Ist ehrlich, zu langweilig. Ja. Über eine Earnings Compression, also dass die Gewinne der Unternehmen nach unten gehen werden im ersten Quartal nächstes Jahr, was auch schon nicht jede Bank prophezeit, aber viele sagen, ist eine realistische Gefahr. Das nehme ich auch nicht, sondern meine drei Prädiktionen sind, nachdem ich weiß, dass du auch was zu Bitcoin sagen möchtest, wäre meine Prädiktion, und jetzt aber bitte vorsichtig alle da draußen, das ist so Semi-Spaß, also Bitcoin 50k, nämlich
warum?
Muss man mittlerweile auch Begründungen vorlegen, ist schlecht. Ich habe dazu was überlegt, also warum?
Kaffeesatz.
Kaffeesatz, genau. Ich habe da im Chart so eine Linie gemalt. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass folgende Situation eintritt, wenn man feststellt, dass vielleicht entweder Inflation unter Kontrolle kommt, relativ schnell, und die Zentralbanken schon mit den ersten Zinssenkungen liebäugeln, vielleicht sogar Quantitative Easing bald in voller Stärke zurückkommt, oder, wie Stanley Druckenmiller sagt, dass die Leute einfach das Vertrauen ins Geldsystem und in die Zentralbanken verlieren, was ich persönlich nicht tue, will ich auch unterstreichen, aber das könnte alles irgendwie bullisch für Bitcoin sein, und 50k habe ich einfach random als Zahl mal genommen, weil es höher ist als das, was wir jetzt sehen.
Aber niedriger als Alltime High.
Das stimmt. Ich wollte ein bisschen konservativ sein.
Genau, okay. Ja, spannend. Also das ist deine erste Prediction.
Ja.
Vielleicht nochmal, also was wir gemacht haben, oder zumindest so habe ich das verstanden, wir machen outrageous Predictions, also wirklich Dinge, die empörend sind. Also es soll jetzt nicht, wir versuchen jetzt nicht hier möglichst zielgenau zu treffen, sondern wir wollen einfach nur mal so ein paar Szenarien in den Raum stellen, um ja so ein bisschen das Denkmuster zu erweitern, weil wenn wir uns 2021 schon zum Podcasten gekannt hätten, dann hätten wir das sehr wahrscheinlich auch schon für 2022 gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Dinge, ja, vielleicht Inflation hätte man vielleicht ein bisschen kommen sehen können. Also diese Saxo Bank, ich habe mir übrigens auch die Predictions von deren 22 angeguckt und geguckt, was da gekommen ist. Und da gab es tatsächlich einen, der ganz offensichtlich Franzose ist, weil da gab es ein Video zu, also man hat es gehört, durch sein Englisch. Der 15% Inflation predicted hat in den USA. Auf 15% ist es nicht hoch, aber hohe Inflation hatten wir auf jeden Fall. Auf der anderen Seite sind aber viele Dinge passiert, bis zu dem Tag, wo die ersten Raketen, wo wirklich die Invasion der Russen war, hat ja jeder gesagt, das wird nicht passieren, so verrückt sind die nicht und so weiter. Von daher versuchen wir uns jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen und unwahrscheinliche Szenarien zu draften, weil die wahrscheinlichen Szenarien kann man ja in der Standardpresse lesen.
Ich habe das übrigens auch gesagt. Am Abend zuvor habe ich noch gesagt, ich glaube, dass das nicht passiert.
Ich glaube, ich hatte sogar deine Story dazu gesehen. Aber ja, dafür hast du bei der japanischen Zentralbank richtig gelegen. Ist doch alles gut.
Ausnahmsweise.
Sehr gut. In diesem Kontext würde ich dann auch meine erste Prediction, ja. Die sind, wie gesagt, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich bin von Natur her auch eher Optimist. Deswegen meine erste, Putin tritt zurück oder wird gestürzt, und das führt wiederum zum Frieden in der Ukraine. Ich weiß, sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt für einen Mann, der schon seit Jahrzehnten an der Macht ist, seine was weiß ich wie vielte Kandidatschaft und der auch relativ gefestigt wirkt. Aber ich glaube, das könnte wäre eine gute Sache für die Welt. Von daher möchte ich das einfach mal reinstellen und dann als Prediction-Held dastehen, wenn sowas wirklich passieren sollte.
Der US-Senator Lindsey Graham hat ja auch wiederholt schon aufgefordert, es soll doch bitte endlich einer ihn mal erschießen.
Wie viel Kopfgeld gibt's da?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Weiß ich nicht. Vermutlich keins, aber stimmt, eigentlich könnten die.
Stimmt. Ich glaube, auf Saddam Hussein gab es einige Millionen Kopfgeld.
Hat das jemand bekommen?
Glaub nicht, weil den hat es nicht das amerikanische Militär gemacht. Also,
genau, dann soll doch der Soldat, der den da festgenommen hat, das Geld kriegen.
Ja, okay, weiß ich nicht.
Nee, also, aber keine Ahnung. Punkt.
Oder ich glaube auf hier den Taliban-Führer, wie hieß der denn nochmal? Osama Bin Laden gab es ja auch ein Kopfgeld. Also mich würde es wohnen. Ich weiß nicht, ob man das sowas auf Staatsführer macht, keine Ahnung. Kopfgelder. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du dann eine Möglichkeit hast, an ihn ranzukommen, dann wird sich da was negotiaten lassen.
Aber der Tisch ist halt so lang, da kommst du halt nicht so. Genau. Aber wenn ich da auch einen ernsthaften Kommentar abgeben darf, ich glaube, die große Gefahr ist wahrscheinlich, und ich kenne mich dazu wenig aus, um das jetzt wirklich sicher zu sagen, sondern ich rede halt mit Leuten.
Kommt.
Ja, genau. Was glaube ich auch eine Riesenangst ist, schon immer war, dass das Land an sich zerbricht in ganz viele Einzelländer, die alle Atomwaffen dann haben. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so das Beste, was auch passieren könnte.
Ja, glaube ich auch. Deswegen habe ich es auch bewusst nochmal gesagt. Und das führt zum Krieg in der Ukraine. Das wäre dann so die vollständige outrageous prediction. Also, dass wirklich diese beiden Elemente zusammenkommen. Hochgradig unwahrscheinlich.
Aber
wir wollen ja jetzt auf unwahrscheinliche Dinge gehen. Und dann mache ich gerade noch eine zweite. Dann spiele ich den Ball an dich zurück, weil die nächste, die ich aufgelistet habe, bezieht sich auf deine erste, nämlich auf Bitcoin. Ich bin da in die andere Richtung gegangen, nämlich auch hochgradig unwahrscheinlich, aber es gab vor kurzem einen Hack auf das Lightning-Netzwerk. Ich habe das gar nicht so im Detail verfolgt, aber jemand, der da sehr, sehr tief drin steckt, selbst als Programmierer arbeitet, meinte, das wäre so ein ziemliches ein ziemlicher Schockmoment, oder nicht Schockmoment gewesen, aber was sehr Unerwartetes. Und deswegen sage ich, unwahrscheinliche Prediction, Bitcoin wird gehackt und geht dementsprechend to zero, weil es doch nicht das sicherste Netzwerk der Welt ist. Also extrem unlikely, weil jeder wird dir sagen, kann nicht sein, du musst dann super viel Rechenpower und so weiter. Und ich bin da ja auch d'accord. Aber wir müssen ja outrageous Predictions. Und es gibt eine Gruppe, die man sehr, sehr gut outragen kann. Und das sind die Yellow Pills, also die Bitcoiner. Und deswegen dachte ich mir, komm, steigen wir dem mal ein bisschen auf die Füße.
Müssen wir dann kaufen, wenn das passiert?
Wie kaufen?
Also wenn das fast bei null ist, müsste es doch eigentlich all in gehen, oder?
Ja, aber bringt ja nichts, wurde ja gehackt. Vielleicht also es wird ja dann vielleicht ein Fork, also es würde ja dann ein Fork geben, der quasi auf den Hack zurücksetzt, also so wie es ja bei Ethereum der Fall war. Weil ich glaube, die Bitcoiner dann eher da, also akzeptieren würden, ihre Bitcoins verloren zu haben und dann, naja, keine Ahnung.
Okay,
stellt mal so den Raum.
Dann komme ich jetzt mit einer ebenso politischen outrageous Prediction. Mhm. Vielleicht habe ich das, ich sage das ehrlich gesagt schon relativ lang, ich glaube schon fast seit 1,5 Jahren oder so. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf dem Kanal hier schon gesagt habe. Es wird eine Person in den USA den Hut in den Ring werfen, um die erste weibliche US-Präsidentin in der Geschichte zu werden.
Okay, meinst du Hillary Clinton? Nee. Die hat es auch schon mal versucht. Nee, ah ja, ich weiß wer. Wie ist ihre Abkürzung nochmal? Elon Musk hat sich doch auch schon mal ein bisschen mit ihr auf Twitter.
Echt, hat er?
Ja, sag mal den Namen.
Meghan Markle.
Ach nee, okay, dann reden wir nicht von derselben. Ich habe von der, ich dachte
AOC an wahrscheinlich Spanisch.
Gemeint. AOC, genau, ja.
Nee, ich glaube Meghan Markle. Also es gibt tatsächlich erste politische Bestrebungen von ihr seit einiger Zeit. Und in einer Umfrage unter anscheinend potenziellen demokratischen Wählern wäre sie auf Platz 1. Weil die eigentliche Person, die auf Platz 1 wäre, Michelle Obama, schon lange gesagt hat, sie macht's nicht. Dementsprechend ich halte es nicht für so unrealistisch und ich glaube, es war auch der Masterplan, warum die damals mit dem Königshaus gebrochen haben. Das war mit der Queen abgesprochen, dass die in die USA gehen. Die Meghan wird US-Präsidentin und gibt dann die abtrünnigen Kolonien an die britische Krone zurück.
Okay, alles klar.
Was hat jetzt passiert?
Jetzt ist es komplett, jetzt ist komplett eskaliert, deine, okay. Wer ist diese Frau? Sorry, das musst du, ich muss ganz offen gestehen, dass ich da nicht genug im People's Business bin.
Die Frau Markle, oder wie sie ausspricht.
Ich weiß, du bist geschockt, aber.
Ich bin sehr geschockt. Das ist doch die Frau von Prinz Harry. Und eigentlich ist sie bekannt als Rachel aus der Serie Suits. Aber die hast du wahrscheinlich auch nicht geguckt.
Nee, die habe ich nicht geguckt, ich habe schon davon gehört. Aber okay, jetzt verstehe ich, wie absurd deine Prediction überhaupt ist, weil sie ist, leben die in den USA?
Genau, die haben ja mit der, also wir müssen echt mal eine extra Folge zum Thema Glamour-Stories machen. Ja.
Sie haben ja auch mit noch zum Bachelor updaten.
Genau, stimmt, der müsste auch mal wiederkommen. Sie haben mit der britischen Krone ja gebrochen und sind in die USA dann, um dort frei zu sein oder Geld zu machen, je nachdem, wie man fragt. Und sie ist ja gebürtige Amerikanerin, also sie dürfte Präsidentin werden. Und es gibt ernsthaft erste Versuche von ihr, politisch tätig zu werden.
Ah, okay, sehr, sehr spannend. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ist sie überhaupt Amerikanerin? Weil sonst hätte ich gleich Schwarzenegger in den Ring geworfen, der hat sie über den Gouverneur nicht hinaus schaffen können, aufgrund, weil er halt nicht geborener Amerikaner ist. Es reicht ja nicht, Amerikaner zu sein. Ich glaube, er ist ja Amerikaner mittlerweile, aber du musst geborener Amerikaner sein. Vielleicht kann deswegen AOC nicht. Weiß ich nicht, ob sie geborener Amerikaner ist oder nicht.
Und dann gibt's noch, also ist die AOC, ich nehme schon an, aber ich weiß es auch nicht sicher, aber dann gibt's noch die große Debatte, musst du auf amerikanischen Boden geboren sein oder reicht's aus, wenn du im Ausland geboren bist, aber von Ami-Eltern? Da kriegst du ja auch sofort die Staatsbürgerschaft, aber dann gibt es tatsächlich Leute, die sagen, nee, das hat die Verfassung nicht vorgesehen, sondern du musst auf amerikanischem Boden als Baby zur Welt gekommen sein. Also es ist schwer.
Bad News an die ganzen amerikanischen Stützpunkte im Ausland. Also wenn dort die Kinder auf die Welt kommen, macht's besser zu Hause in den Vereinigten Staaten. Okay, okay, sehr, 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 sehr gewagte These, ja. Spannend. Willst du noch deine letzte machen?
Ja, meine letzte ist wieder ein bisschen langweiliger. Die wäre Euro-Dollar 1,20.
Euro-Dollar 1,20, okay.
Halten irgendwie alle Banken für unrealistisch, aber bei
also FX Moment, also in der Richtung, dass 1 Dollar 1,20 Euro wert ist, also der Euro weiter abwertet.
Nee, 1 Euro ist 1,20 Dollar wert. Also der Euro wird wieder deutlich stärker.
Der Euro wieder stärker wird. Okay, genau. Verstehe.
Und das ist relativ fernab zu dem, was die Banken sagen. Und deswegen glaube ich, ist es eine gute Prädiktion, weil bei Wechselkursen, das kann eigentlich keiner vernünftig vorhersagen und da liegen eigentlich alle immer falsch.
Okay, wunderbar. Ja gut, dass wir es nochmal präzisiert haben, weil ich hätte gedacht, dass du denkst, dass der Euro noch weiter fällt, also auf 1,20 Dollar, wohlbemerkt. Okay, ja, spannende Sache. Dann, meine ist auch mal wieder hochgradig unpopulär, aber um einfach um es auf on record zu haben, ich gehe davon aus, oder meine outrageous prediction Nummer 3 wäre, dass China Taiwan als eigenständiges Land anerkennt und damit das Thema China-Taiwan-Konflikt für immer aus dem Land aus dem Weg geräumt wird. Von meinen 3 Predictions, welches hältst du für die unwahrscheinlichste?
Wieder. Da glaube ich ja eher noch, dass jemand über den Tisch springt und den Putin niederschlägt oder Bitcoin gehackt wird, als dass China Taiwan anerkennt. Weil was wird dann wahrscheinlich passieren? Das dauert wahrscheinlich keine 2 Wochen und dann sind auf Taiwan Raketen von den Amis. Und das finden die Chinesen, glaube ich, hochgradig uncool. Und also ich wäre natürlich super, wenn dieser Konflikt Potenzial vom Tisch kommt, weil das ist wahrscheinlich das, was für die Welt, zumindest aus meiner Perspektive, so am katastrophalsten wäre. Da wäre jeder von betroffen am Ende. Aber ich glaube es irgendwie nicht.
Ja, guck mal, der Ostblock ist auch zusammengefallen und die Berliner Mauer ist von über Nacht quasi gefallen. Also
genau, aber ich
glaube nicht, dass possible.
Ich glaube aber nicht, dass der Herr Xi ein Gorbatschow ist.
Das stimmt, ja. Aber vielleicht
passiert ihm was. Vielleicht macht Willi auch ein Kopfgeld.
wir können ja ein Kopfgeld ausschreiben. Das sind zwar nicht so viel, aber ich wäre bereit, meine 400 Dogecoin, die ich expected return habe, dass ich das als Kopfgeld umfunktioniere.
Auf den Herrn Xi? Ich will aber nochmal nach China.
Gut, dann machen wir das so. Okay, ja, fein. Also, wilde Prognosen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Prognosen der Saxo Bank an. Ich wusste gar nicht, dass sie so bekannt ist. Also, ich weiß, dass die in Frankreich aktiv sind, die Bank. Ansonsten sagt mir der Name eher wenig. Muss irgendwie auch so eine CFD-Bude sein, weil wenn du da drauf gehst, kriegst du direkt so einen schönen CFD-Disclaimer ins Gesicht gehalten. Und die haben historisch geben die diese, also ich wusste das nicht, das hast du mir auch letzte Woche erst beigebracht, diese Outrageous Predictions heraus. Das war für die so ein Marketing-Tool gewesen. Die haben nicht so sonderlich viel Reichweite gehabt, keine große PR-Aufmerksamkeit und haben gesagt, komm, wir müssen irgendwas machen und haben die irgendwie ein paar Journalisten eingeladen, um outside the box zu denken und unerwartete Events einfach mal aufzulisten. Und fand ich gar nicht so schlecht, ja.
Die werden in der Finanzwelt, würde ich sagen, auch gerne gelesen. Also wie du sagst, die Saxo Bank ist eher so eine CFD-Bude, jetzt nicht so ein bekanntes Research-House, aber diese Predictions sind immer witzig.
Und wie oft liegen die richtig?
Ich weiß es nicht, ich habe auch keine Analyse gemacht, aber ich glaube, sie haben selber irgendwann mal gesagt, sie haben mal zurückgerechnet und geguckt und sie waren überrascht, wie viel dann doch irgendwo gestimmt hat.
Ja gut, im Endeffekt, also wenn du auf solche Dinge setzt, ist ja das, was im Endeffekt so Nassim Taleb so ein bisschen in seinen Büchern geschrieben hat, ne? Du setzt halt auf diese schwarzen Schwäne, wo du halt mit sehr wenig Geldeinsatz diese Dinge abbilden könntest und dann Gewinn machst. Und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Du hast relativ wenig Optionsprämie bezahlt, aber wenn es klappt, hast du halt einen überproportionalen Win.
Wie zum Beispiel darauf zu wetten, dass die britische Notenbank aus dem EWS aussteigt, um wieder bei Herrn Druckenmiller und Herrn Soros zu sein, mit ihrem bekannten Trade gegen die Bank of England.
Genau. Oder wenn du gehandelt hättest auf deine Intuition, was die Bank of Japan vor 2 Wochen gemacht hat.
Dann, das wäre ein toller YOLO-Trade gewesen.
Ja, siehst du mal. Aber hättest ja wahrscheinlich nicht genug Zeit gehabt, das zu kommunizieren. Ja, gehen wir sie mal durch. Willst du starten?
Ich fange an, weil die zweite, glaube ich, musst du unbedingt machen. Die liegt wahrscheinlich näher an deiner Lebensrealität. Die erste ist relativ schnell gesagt. Sie sagen, es tun sich ganz viele Milliardäre auf der Welt zusammen und gründen so eine Art Manhattan-Project für Energy. Also Manhattan war damals hier Atombombe, let's go. Und die Idee ist hier, dass die sagen, wir müssen jetzt endlich das Energieproblem lösen, gründen einen riesigen Fonds, der dann ganz viel Research betreibt und uns endlich Energie beschafft.
Auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich, ja. Dann die nächste Prediction. Also glaubst du daran, ja oder nein?
Gibt also so wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Gates und der Herr Musk sich an einen Tisch setzen, ohne sich gegenseitig zu beleidigen. Aber die Idee wäre natürlich cool.
Stimmt, weil Gates hat ja eine sehr große Short-Position gegen Tesla gehabt, weswegen Musk ihn ja angegriffen hat. Mit dieser Short-Position hat er jetzt richtig Geld verdient die letzten Monate, ne?
Ja.
Okay, Prediction Nummer 2. French President Macron resigns. Also die Prediction ist hier, dass der gute Herr Macron das Handtuch wirft, genau wie, ich glaube, es ist ein Vorbild von ihm, Charles de Gaulle das gemacht hat. Also Charles de Gaulle hat auch, glaube ich, so ziemlich überraschend von heute auf morgen ist er zurückgetreten und hat gesagt, ich verlasse jetzt die Politik. Der Hintergrund davon ist, dass er ja, also dass die letzte Wahl ja relativ knapp war mit Le Pen, also Frau Stift, wie du sie immer so gerne nennst, die ja, wie nennt man das, die extreme, also rechtsextreme, also die rechtsextreme Partei, ne, in Frankreich. Und genau, dadurch, und gleichzeitig sind die Linken, haben auch eine wie soll man sagen, eine Gemeinschaft quasi gebildet und deswegen blockieren die halt jetzt ziemlich viel im französischen Parlament. Er hat da relativ wenig Handlungsspielraum. Gleichzeitig sind in Frankreich aber auch einige Reformen ausstehend, die da dringend nötig sind und durchgeführt werden müssen. Und daher die Prognose, dass er quasi droppt. Ich persönlich glaube da nicht dran, weil er ist kein Typ, der aufgibt. Also ehrlich gesagt, also Ich kann mir das nur schwer vorstellen, ja. Und dann weiter die Prognose besagt, dass er dann sich seinem lang ersehnten Traum widmet, ein Startup zu gründen. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, weil er halt immer schon sehr Startup-nah war und Startups auch auf LinkedIn öffentlich lobt und so weiter. Also das fand ich eine ziemlich lustige Prediction.
Kann er sich ja mit dem Sebastian Kurz zusammentun und im Silicon Valley was machen?
Genau, das glaube ich nicht. Dazu ist er zu patriotisch. Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest mal nicht, dass er uns weiterhin bestehen bleibt, weil ich glaube, der sorgt schon für etwas mehr Stabilität in Frankreich, als es der Fall wäre unter Le Pen und Co. Next.
Willst Gold du die übernehmen? Ja, Gold okay. Geht auf 3K, weil die Zentralbanken mit der Inflation die nicht runterbekommen und die Leute das Vertrauen in die Zentralbanken verlieren. Halte ich tatsächlich für nicht so mega unwahrscheinlich, weil die outrageous Bitcoin-Prädiktion geht ja in die gleiche Richtung. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Piece von einem ganz bekannten Analysten der Credit Suisse, der vorher bei der Fed war und sehr nerdige Sachen veröffentlicht. Der hat mal, der sagt, er glaubt selber nicht dran, aber es könnte durchaus sein, dass Russland sagt, wir verkaufen nur noch Öl gegen Gold. Und das hätte wohl einen ähnlichen Effekt, was den Goldpreis betrifft. Ich glaube, 3600, sagte er sogar.
Naja, okay, nicht schlecht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht ganz irre, waren die Prognosen auch im letzten Jahr sehr bullisch auf Gold, weil man gesehen hat, dass am Horizont langsam die Inflation auf uns zukommt, was ja in der Regel immer, also zumindest in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass die Goldpreise steigen, was jetzt in diesem Jahr ziemlich enttäuschend war. Also Gold ist überhaupt nicht Hand in Hand mit der Inflation gestiegen. Von daher, ja, auch hier nochmal eine gewagte Wette. Dann der nächste Punkt wäre eine EU-Armee, also dass die Europäische Union ihre eigene bewaffnete Armee, also eine eigene Armee ins Leben ruft. Es gibt ja noch keine EU-Armee aufgrund der Spannungen jetzt in der Ukraine. Es gibt jetzt noch einen zweiten Krisenherd, der sich da auftut im Kosovo. Und dass gleichzeitig die Amis weniger Weltpolizei spielen, das würde die EU dazu bewegen, eine eigene Armee ins Leben rufen. Ich glaube, die Franzosen wollen das schon lange, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube wiederum, die Deutschen blockieren das, die haben da keine Lust drauf. Persönlich fänd ich's natürlich eine gute Idee. Also warum müssen wir x verschiedene Armeen haben? Ich glaube, das kann man zusammenführen. Das Schöne wäre dann, implizit würde es ja dann direkt bedeuten, dass wir Europäer uns gar nicht mehr untereinander bekriegen könnten, weil keiner mehr seine eigene Armee hat. Aber gut. Es wird sehr wahrscheinlich im ersten Schritt erst eine gemeinsame Armee geben, trotz dass jeder seine eigene hat und dann würde man vielleicht sukzessive die nationalen Armeen reduzieren. Ja.
Wie siehst du das? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Franzosen die Kontrolle über ihre Atomwaffen aufgeben, aber
okay, ja. Aber ich glaube, sie wollen es zusätzlich, also ja, aber hast recht, ja, du hast recht.
Aber ich kenne mich zu wenig politisch in die Richtung aus.
Sie könnten ja die Waffen auflösen und dann wieder einige Atomkraftwerke anschmeißen. Die Hälfte der 50 Atomkraftwerke oder so in Frankreich sind ja derzeit nicht in Betrieb, aufgrund von Wartungsarbeiten und so weiter. Und dann könnte man ja einfach die Atomwaffen abbauen und Atomkraftwerke damit betreiben. Was hältst du von der Idee?
Wird es zumindest im Winter weniger kalt.
Genau. Gut. Next.
A country agrees to ban all meat production. Also ein Land, es sagen nicht welches. Das kann sich jeder überlegen, welches da am realistischsten ist. Also irgendein Land der Welt wird sagen, es gibt bei uns kein Fleisch mehr. Es wird kein Fleisch mehr hergestellt bis 2030 und wir steigen aus dem Fleisch aus. aufgrund von Klimabedenken.
Müssen wir mal gucken, welche Länder die Länder mit dem geringsten Fleischproduktion sind, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht pro Kopf wäre das vielleicht Indien, weil das halt die eine super hohe Vegetarierquote haben. Oder Bhutan, wobei ich weiß nicht, ob die sich an Klimagesprächen beteiligen. Boah, keine Ahnung. Spannende Sache. Ich finde es ein bisschen ambitioniert bis 2030, aber okay.
Ich halte es auch für ambitioniert. Am realistischen kann ich mir das vielleicht eher noch vorstellen. Es gibt ja ganz so viele so kleine Inselstaaten, die kein Mensch kennt, aber die das Problem haben, wenn der Meeresspiegel halt irgendwie einen halben Meter hochgeht, dann gibt es den Inselstaat nicht mehr. Die haben natürlich wahrscheinlich am ehesten Interesse dran, dass da mehr gemacht wird. Bringt natürlich dann nichts, wenn sie die Einzigen sind.
Ja, die haben halt den geringsten Hebel, ja.
Genau, aber vielleicht gehen die mit sowas voran.
Die Franzosen haben jetzt ein Import-Bann eingeführt, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf alle Produkte, die dazu beitragen, dass der Regenwald abgeholzt wird. Also alle Produkte, die produziert werden auf einer Fläche, wofür der Regenwald extra abgeholzt oder abgebrannt werden muss, sind zum Import in Frankreich verboten.
Wie überprüfst du sowas?
Gute Frage. Nächste Frage. Weiß ich nicht, habe ich nicht genug eingelesen, aber ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt, also wie willst du das checken? Aber ich glaube, da gibt's schon
wahrscheinlich Möglichkeiten.
Dann das Nächste. Das habe ich auch immer schon, okay, ich sage erstmal, worum es geht. UK holds un-Brexit Referendum. Also die Briten wählen nochmal, ob sie un-Brexiten wollen, also den Brexit rückgängig machen, zurück in die EU wollen. Halte ich persönlich für gar nicht so massiv unrealistisch, aber du bist mehr in der Newslage drin, kannst du mir deine Meinung zu sagen, aber ich bin auch sehr, sehr lange davon ausgegangen, also wirklich bis der Brexit definitiv durch war, dachte ich immer wieder, die machen jetzt nochmal ein Votum, fragen nochmal nach, dadurch, dass auch die Prime Minister so oft gewechselt hatten, wäre da auch die Legitimität gewesen, nochmal nachzufragen und ich war der Überzeugung, dass das passieren wird, aber es ist nie passiert. Also glaubst du, die Briten kommen nochmal zurück?
Ich kann es mir vorstellen, ja. Das ist wahrscheinlich so die realistischste. Ich habe damals Geld gewettet, dass der Cameron keine absolute Mehrheit gewinnt. Dann hatte das, habe ich Geld verloren. Dann habe ich auch noch Geld drauf gewettet, dass der Brexit nicht durchgeht. Dann ging der auch durch. Also ich brauche schon noch eine Chance, das Geld wieder zurückzugewinnen. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist nicht so mega unrealistisch. Jetzt wollten ja erstmal die Schotten abstimmen. Das hat die britische Zentralregierung ihnen aber verboten. Dass da weiterhin Druck drauf bleibt, ist, glaube ich, irgendwie jedem klar. Grundsätzlich finde ich aber den Gedanken auch nicht schlecht, dass einfach jede Region ab jetzt abstimmen darf, ob sie zum Hauptland gehören will oder nicht. Ich würde gerne so eine Abstimmung in Bayern sehen.
Ja, das wäre tatsächlich ziemlich spannend. Ja, gut, Meinst du, die wären wirklich so anti-Deutschland, dass die, also ich kann mir da viele Regionen in Europa vorstellen, die da relativ schnell raus sind, klar.
Katalonien.
Katalonien sowieso, klar. Eventuell das Baskenland. Aber in Deutschland sind die Spannungen im Vergleich dazu, also die Kosaken, also die Korsika in Frankreich, das definitiv. Die ganzen Überseeregionen der Franzosen, also viele Überseeregionen der Franzosen. Aber in Deutschland sind wir doch eigentlich noch relativ vereint, auch wenn die Bayern natürlich so die stärkste Identität, so Regionalidentität haben, oder?
Ja, es ist auch nicht so mega ernst gemeint. Ich bin ja Bayer, auch wenn ich nicht mehr in Bayern wohne. Ich sage auch nicht, dass ich möchte, dass die sich abspalten. Ich würde aber gerne die Abstimmung sehen, weil es mich einfach interessieren würde, was bei rauskommt.
Das wäre definitiv der größte Wackelkandidat in Deutschland, das ist sicher.
Wobei
Saarland nicht.
ich wollte gerade sagen, es gibt, gab mal eine Umfrage an den Grenzregionen in Baden-Württemberg zur Schweiz, dass die würden alle lieber zur Schweiz gehören.
Ja, das ist auch hier im Saarland hat Hitler ja damals eine Umfrage gemacht, ob das Saarland zu Deutschland oder Frankreich gehören will. Die Saarländer haben sich dann für Deutschland entschieden und dann hat er uns hier in Saarbrücken das Staatstheater geschenkt dafür. Und es ist jetzt so ein bisschen so ein Zwiespalt, dadurch, dass es ja ein Geschenk von Hitler ist, wird es zwar renoviert und aufrechterhalten, aber auch nicht so wirklich. Also es gibt da kein sehr großes Budget, um das sehr prunkvoll zu halten. Also es ist so ein historisches Objekt mitten in Saarbrücken. Genau, dann, UK haben wir drüber gesprochen. Was haben wir als nächstes?
Großflächige Preiskontrollen, um Inflation zu stoppen. Also wir verbieten einfach Inflation, wie es ja vor kurzem der weißrussische Präsident auch schon gemacht hat. Halte ich nicht für unrealistisch, in der Extreme vielleicht nicht, aber Preiskontrollen grundsätzlich haben wir jetzt indirekt schon durch die Subventionen bei Energie. In Japan ist es sogar so, die haben vor allem deswegen auch so niedrige Inflation, weil ein großer Teil der Grundkonsumgüter, die da in deren Kerninflation drin liegen, staatlich subventioniert sind. Also kannst du, glaube ich, schon damit einiges erreichen. Ob das auf Dauer dann so sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Aber halte ich jetzt nicht für unrealistisch, dass sowas vielleicht kommt, wenn sich die Inflationsraten nicht weiter kontrollieren lassen.
Das ist ja noch ziemlich große, also weitflächige Prediction. Also da kannst du ja nicht sagen, okay, stimmt, stimmt nicht, wie beim Brexit-Referendum oder Un-Brexit-Referendum, sondern das kommt ja dann immer auf die einzelnen Produkte an und in welchem Umfang.
Okay, aber das ist dann auch der Trick, glaube ich, Thomas, bei solchen Prädiktionen, wie genau, damals schon von der Pythia im Lateinunterricht gelernt. Du musst die Sachen so formulieren, dass du immer recht hast.
Ja, true. Manchmal, also die einzelnen Prädiktionen gibt es ja immer noch einen Artikel dazu und die sind manchmal auch ein bisschen fuzzy formuliert.
Ja.
Genau, OPEC Plus plus Chindia, also China und Indien, verlassen den IWF, den Internationalen Währungsfonds, und einigen sich darauf, eine eigene Reserve Currency, wie nennt man das, Reservewährung zu definieren oder ins Leben zu rufen. Also sprich, die in der OPEC bzw. OPEC Plus enthaltenen Länder plus China plus Indien verlassen quasi den IWF und damit den Dollar als Reservewährung und gründen ihre eigene. Da bin ich ehrlich gesagt nicht genug in der Materie drin, um einschätzen zu können, wie realistisch oder unrealistisch das ist. Ich stelle es mir sehr unrealistisch vor, weil der Dollar halt wirklich schon überall als Währung genutzt wird oder als Reservewährung und auch als Trade Currency, ne?
Das ist richtig. Wobei, du hast ja jetzt gesehen, dass so eine Zentralbank oder so ein Staat auch einfach mal deine Holdings in Dollar und in Euro sanktionieren kann. Das, was man im Prinzip mit der russischen Zentralbank gemacht hat.
Stimmt,
dann hast du jetzt noch Dollar-Euros formal, aber du kannst nichts mehr mit denen machen. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass mehrere Länder sagen, okay, gut, sowas hätten wir niemals erwartet. Hat auch damals, glaube ich, alle überrascht, dass man das gemacht hat, weil es ein ziemlich krasser Move war. Da haben wir zu viel Angst, deswegen müssen wir das jetzt anders machen. Und dieselbe Richtung geht ja auch das, was der Herr von der Credit Suisse gesagt hat, dass die Russen vielleicht sagen, wir verkaufen unser Öl nur noch gegen Gold. Auch der Versuch quasi ein bisschen sich unabhängiger von diesen anderen Währungen zu machen. Also ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber das ist.
Stell mir vor, die sagen, wir verkaufen nur noch gegen Bitcoin. Wie geil
wäre das? Das wäre geil. Das wär
dann sind deine 50k extrem konservativ.
dann up to the moon.
Genau. So, was ist die Prediction auf US-Dollar Yen?
Die kam, glaube ich, ist jetzt schon vom Tisch. Da haben sie gesagt, dass der Yen immer schwächer wird und bis auf 200 geht und dann Japan eine Grenze einführt bei der Währung. Und das erklären sie in einem Artikel weiter. Ich glaube, die Großteil der Schulden erlassen, den der japanische Staat bei der Zentralbank hat. Ich glaube, das ist vom Tisch, weil der Yen wird jetzt wieder stärker, nachdem die Zentralbank angefangen hat, an den Zinsobergrenzen bei den 10-jährigen Staatsanleihen ein bisschen zu rütteln.
Also eine Prädiktion, die schon vor Jahresbeginn vom Tisch ist.
Genau.
Spannend. Dann relativ gewagt, aber spannend auf jeden Fall. Steuerparadiese werden seitens der EU geschlossen, also Zugang, also und das wird dem Private Equity Sektor starken Schaden zufügen. Man sieht so ein kleines Bildchen von Leuten mit Geldkoffern aus Cayman Islands, Jersey und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also Tax Paradise, also Tax Loopholes schließen, ist natürlich immer schon so ein Thema gewesen. Ob das jetzt wirklich Private Equity killen sollte beziehungsweise weniger attraktiv machen, bezweifle ich. Also meistens hast du klar diese Fonds sind dann dort registriert, aber die können ja dann auch einfach irgendwo anders registriert werden. Im Zweifelsfall halt in Luxemburg müssen sie vielleicht ein bisschen mehr Steuern bezahlen. Aber ich glaube nicht, dass sowas so extrem schädlich für den Private Equity Sektor wäre, oder?
Ich bin zu wenig Private Equity Experte, glaube ich, um da viel zu sagen. Wenn ich mich richtig nicht täusche, gibt es in den USA auch noch so eine Sonderregel auf den Carry, was die Besteuerung, glaube ich, betrifft. Die, wenn die fällt, das war schon mal in der Debatte, da hat sich da die Frau Selema, eine demokratische Senatorin, vor kurzem dagegen gestellt, nachdem sie relativ viel Spendengeld von Private Equity Unternehmen bekommen hat, interessanterweise. Also ich könnte es mal vorstellen, weil es ist ja klar, dass kaum mache ich jetzt endlich mal hier ein Cayman Offshore Investment, wird es verboten. Wer jetzt würde irgendwie passen.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also dadurch, dass du ja selbst in Deutschland sitzt, hast du ja keinen Steuervorteil davon. Ne? Also der Steuervorteil liegt ja irgendwie beim Hedgefonds, aber die Gewinne, die du damit erzielst, musst du ja trotzdem ganz normal versteuern. Also
genau.
Die EU hat ja keinen Nachteil dadurch, dass du in solche Konstrukte investierst.
Nee, das war auch eher so ein Spaß. Also es wird genauso besteuert wie ein ETF im Prinzip, sogar Vorabpauschale ist fällig. Ich glaube, der Hauptgrund ist hier vor allem auch regulatorischen Hintergrund, dass du diese Fonds dort aufsetzt.
Also ich persönlich halte das für, auch wenn ich es mir wünschen würde, ne, ich finde das persönlich, also warum gibt es solche Tax Loopholes? Ich meine, Firmen, also Länder stehen in Konkurrenz zueinander und müssen irgendwie attraktiv sein, dass das Unternehmen oder reiche Personen sich dort niedersetzen. Und dann ist klar, wenn du halt nicht so eine Infrastruktur hast, wie bei uns in Deutschland mit Gesundheitssystem, Bildungssystem und allem drum und dran, dann machst du das halt über die Steuer. Deswegen gibt es ja diesen Steuerwettbewerb. Und dann ist klar, dass man sich da auch irgendwie versucht zu schützen. Aber guck mal, was da alles schon rausgekommen ist mit Panama Papers und was weiß ich wie viel Papers und irgendwelchen Steuer-CDs aus der Schweiz. Also gut, die Schweiz haben sie jetzt, glaube ich, ziemlich gut im Griff, so seitens der EU. Ich glaube nicht, dass du da noch groß irgendwie Gelder verstecken kannst, steuerfrei, das ist, glaube ich, durch. Aber ich glaube, das wird immer so ein Katz-und-Maus-Spiel sein, ja, dass dann irgendwelche Länder hochkommen, die attraktiv sind. Also jetzt ist ja, glaube ich, so Dubai das Thema, ne? Also bei ganzen arabischen, die ganzen arabischen Emiraten. Also Arno war jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit, ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich glaube in Bahrain oder auf jeden Fall in der Region unterwegs gewesen, und er meinte so, im Taxi hörst du nur, also im Radio hörst du nur Werbung bezüglich Entrepreneurship, also komm mit deinem Unternehmen, gründe hier was, gründe da was und hast die und jene Vorteile, also ich glaube, es wird immer solche Paradiese geben, die da für Anziehungskraft sorgen, ja.
Vor allem die Leute, die entscheiden müssten, das zu verbieten, nämlich namely die Politiker, ist ja oftmals so, dass die ihr Geld selbst in solchen Paradiesen dann teilweise investiert haben. Mhm. Nach außen hin ist man immer dafür, sowas zu verbieten, aber dann komischerweise passiert es nie. Genau wie der US-Kongress, der eigentlich dieses Jahr gesagt hat, wir verbieten jetzt endlich den Aktienhandel für Kongressabgeordnete. Und alle haben dann gesagt, auch Frau Pelosi, also ist immer dafür, das machen wir, das kommt jetzt. Aber es kam nicht, und jetzt auf Nachfrage hieß es dann, ja, es wird wahrscheinlich nichts mehr. Also das Gesetz ist vom Tisch jetzt erstmal.
Geil, aber warum?
Also frag nicht nach.
Ohne Begründung.
Ohne Begründung.
Ja, crazy. Na gut, ja, das waren soweit die verrückten Predictions. Schauen wir mal, was über das Jahr so reinkommen wird. Und du hast mir hier noch einen Screenshot reingepackt. Ist das noch eine vierte absurde Prediction?
Nee, das war ein Screenshot, den ich aus der Community bekommen habe, ob wir das mal da unsere Meinung zu sagen können. Aber vielleicht machen wir das dann beim nächsten Mal wieder, nachdem
okay,
wir jetzt schon eine Stunde voll haben, oder?
Dann haben wir wieder den ultimativen Cliffhanger am Start. Wunderbar. So, wenn ihr Holgers wunderschöne schwarze Fliege sehen wollt und diesen Podcast nur hört, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, auf YouTube mal Marktgeflüster oder Marktgeflüster Podcast einzugeben und dort unseren Kanal zu durchsuchen. Sehr wahrscheinlich wird das Video ein bisschen später online kommen. Also wir werden es sehr wahrscheinlich jetzt nicht zeitgleich zum Samstag, dem 31.12. Auf YouTube haben, aber wir liefern das nach. Aber in the meantime könnt ihr, also in der Zwischenzeit, könnt ihr schon mal den Kanal auf YouTube abonnieren, und dann liefern wir Holger in Fliege nach.
Ich bin gespannt, wann ich dort erscheine.
Sehr gut. Holger, falls wir uns nicht mehr hören, ich wünsche dir einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr, trotz einigen dunklen Prognosen, dass dein Aktiendepot to the moon geht und dass du uns auch im nächsten Jahr mit vielen spannenden YOLO-Wetten versorgst.
Lieber Thomas, das wünsche ich dir ebenso. 70-30 to the moon und Dogecoin natürlich auch.
Wunderbar, perfekt. Wir sind ja beide gehedged. Wir haben ja unsere 400 Dogecoin schon mal auf die Seite gelegt, um sicher zu gehen, dass je nachdem, was mit Sam Bankman-Fried passiert, wir uns nicht ruinieren. Top, bis dann, perfekt. Holger. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.